Ich möchte das gesamte Material Erde, dieses Raue, dieses Spröde, das Archaische, Ursprüngliche nehmen, um das zu experimentieren.
Willkommen zu einer neuen Folge von Kultur im Ohr. Mein Name ist Viola Greifenstein. Wenn andere Künstlerinnen Farben aus der Tube drücken, dann kniet die Düsseldorferin Ulrike Arnold in der Wüste. Heute spreche ich in Kultur im Ohr mit einer Künstlerin, die Erde, Kosmos, Spiritualität und Verantwortung auf einzigartige Weise miteinander verbindet und jedes Bild zu einem Mahnmal für den Umgang mit der Natur und der Erde macht. Herzlich willkommen, liebe Ulrike Arnold, und danke, dass ich in dein Atelier nach Düsseldorf kommen konnte.
Ulrike, du hast an der Kunstakademie in Düsseldorf oder Kunstakademie Düsseldorf studiert und du warst zunächst als Kunstlehrerin tätig in Hilden. Was hat dich denn dazu gebracht, diesen sicheren Weg zu verlassen und in die entlegensten Regionen der Erde aufzubrechen, um dort zu malen?
Ich habe ja zuerst Kunst und Musik studiert, Lehramt. Woanders. Und war dann in der Schule, in einer Knabenrealschule in Hilden. Und das fand ich auch alles wunderbar, die Menschen zu inspirieren. Ich habe das so gerne gemacht und habe immer nur gezeichnet. Und das war ein ganz wichtiges Element. Und irgendwann habe ich das Bedürfnis gehabt, ich muss noch mehr für meine künstlerische Entwicklung tun und habe mich beworben an der Kunstakademie, obwohl ich auch schon etwas älter war. Und dann bin ich aufgenommen worden und habe dann das große Glück gehabt, bei Professor Klaus Rinke, der leider gerade vor einer Woche gestorben ist. Bei ihm habe ich studiert, 6 Jahre, Abschlussmeisterschüler hier in Düsseldorf. Ich bin ja auch hier geboren in Düsseldorf und habe dann gezeichnet. Aber dann ist etwas ganz Bestimmtes passiert, das bei mir etwas ausgelöst hat, der Traum, irgendwann in die Welt zu reisen. Und zwar habe ich die Ockerbrüche in Südfrankreich gesehen. Und das war das entscheidende Erlebnis, dass ich überhaupt mit Erde male. Und wenn man mit Erde malt, liegt es auch irgendwie nahe, dass man dann vielleicht an diese Orte fährt, wo es besonders schön ist, wo ich dann malen kann. Aber so hat alles angefangen.
Die Ockerbrüche sind in der Provence, in Frankreich?
Ja, die Ockerbrüche sind in der Provence. Da gibt es welche in der Nähe von Roussillon. Dann gibt es Ockerbrüche in der Nähe von Apt. Die waren sehr wichtig. Aber jetzt das entscheidende Erlebnis war, bei meinem ersten Studium habe ich meine Examensarbeit geschrieben über die Höhlenmalerei. Da gibt es ja die ganz fantastischen Malereien in der Dordogne. Und ich habe diese Höhlen, Les Combarelles, Font des Gommes, Lascaux, habe ich untersucht. Und diese Malereien haben mich so beeindruckt und mich richtig umgeworfen von der Schönheit und die Faszination. Warum hat der Mensch zum ersten Mal sich kreativ geäußert? Da sind ja auch überall diese Handabdrücke. Das ganze Ursprüngliche und die Magie dieser Malereien hat mich sehr, sehr inspiriert. Und das zusammengesehen mit den Ockerbrüchen, das war aber einige Jahre später, dieses Erleben von diesen zwei Momenten hat dazu geführt, dass ich dann auf einmal nicht mehr gezeichnet habe und ich anfing mit Erde zu malen, am Anfang natürlich dann im Atelier der Kunstakademie, die Erde aus der Provence geholt. Und dann sagte der Professor, was willst du denn machen? Mit Erde malen? Musst du alles selbst entwickeln? Ja, und das habe ich gemacht. Ich habe alles ausprobiert, wie man im Mittelalter Farbe hergestellt hat. Dann hat man vielleicht das Rot von Siena genommen, von dem Ort Siena. Da gibt es ja rote Erde und das ist ja auch der Name einer Farbe. Dann hat man aber die Erde, das Gestein rausgeschwemmt und das Pigment, was dann übrig bleibt, dieses Rot, was ja mit Eisen zu tun hat, hat man dann gemischt mit verschiedenen Mitteln. Mal mit Ei, mit Öl, mit Casein. All möglichen Techniken gibt es ja. So, und dann habe ich gedacht, ich möchte das aber jetzt irgendwie anders machen. Ich möchte das gesamte Material Erde, dieses Raue, dieses Spröde, das Archaische, Ursprüngliche nehmen und mit den Fingern, mit den Händen, mit dem Spachtel, mit dem Pinsel streuen. Alle möglichen Sachen habe ich mir einfallen lassen, um das zu experimentieren.
Welche Verbindung hast du denn persönlich zum Thema Natur immer gehabt? Hattest du immer schon eine besondere Verbindung?
Eigentlich bin ich hier in der Stadt groß geworden. Ich bin ja eigentlich ein Großstadtkind. Aber wir fuhren dann in den Ferien in den Westerwald, ganz einfach in so einer kleinen Hütte, ganz einfach. Und diese Einfachheit, die hat mich immer sehr berührt. Und das war so ein Punkt, also die Sehnsucht nach Natur, das hat mich immer sehr beeindruckt. Aber ich bin ein Stadtkind. Ich bin hier mit Rollschuhen hier durch die Oststraße, Immermannstraße rumgeguckt. Und eine ganz wichtige Erfahrung war, Berichte von den Missionaren zu sehen. Mein Vater war Pastor hier in Düsseldorf. Und dann kamen ab und zu Missionare, die erzählten von der Welt. Und da sah ich überall wunderbare Natur im Kongo, dichter Urwald, in Brasilien, in Japan. Diese Berichte aus aller Welt. Nämlich, wir durften weder Fernseh gucken, Fernseh kam ja auch erst gerade auf, und wir durften nicht ins Kino gehen. Also alles sehr, sehr streng. Aber diese Begegnung mit den Missionaren war fantastisch. Und mein erster Berufswunsch, als ich 7 Jahre alt war, war Missionsärztin. Ich wollte gerne diesen Menschen helfen und diese Begegnung in die Welt. Das war schon immer ein ganz großes Interesse, um das mal so zu beleuchten. Ich habe mich ja auch gefragt, warum ist diese Neugier da? Und ich glaube, das war eine ganz besondere Begegnung als Kind, als ich 7 Jahre alt war, dass ich diese Berichte von den Missionaren, und die hatten Dias, das war ja was ganz Besonderes. Und diese Dia-Show, die hat mich sicher schon beeinflusst, in diese Länder auch zu reisen. Und am Anfang habe ich natürlich, während ich dann mit der Erde experimentierte, im Atelier gearbeitet. Und dann habe ich gedacht, es ist doch ganz wichtig, an Ort und Stelle zu gehen. Und das erste Mal war, glaube ich, 1984. Da fuhr ich nach Lanzarote und in einem Vulkan saß ich. Und ich brauchte ja nur die Hand auszustrecken, überall um mich herum die tollsten Farben, also farbiges Vulkangestein, schwarz, rot, lila. Ja, und dann habe ich das an Ort und Stelle klein geschlagen, klein gehämmert, aber nicht zu fein, sodass die Bilder ja auch so eine raue Oberfläche haben. Man kann sagen, wie eine Kruste. Ich habe die Leinwand mitgenommen, mein Bindemittel und Pinsel und dann habe ich losgelegt. Und damit war ich direkt in der Natur. Also die Natur wurde immer, immer, immer wichtiger.
Bevor wir nochmal zu dem Prozess kommen, wollte ich nochmal fragen, du hast dich ja dann irgendwann dazu entschieden, deinen Job aufzugeben an der Schule. Mhm. Dein Vater wird sicherlich sehr begeistert gewesen sein, den sicheren Job sozusagen aufzugeben und in die Welt zu ziehen. Erzähl doch mal von diesem Prozess, bevor wir zu dem Prozess kommen, wie du die Natur abbildest. Genau.
Also ich habe in den Anfängen bin ich natürlich nur weggefahren, wenn jetzt Ferien waren. Ich habe ja noch in der Schule unterrichtet. Das Studium, was ich ja dann an der Akademie durchführte, habe ich alles zusammen gemacht. Musste unterrichten, ich musste ja irgendwoher Geld verdienen und dann gleichzeitig dieses Studium. Und am Ende des Studiums, es war so 1986, da habe ich eine Ausstellung bekommen, eine Gruppenausstellung von der Heidt Museum in Wuppertal. Und kurz danach bei einem Akupunkturarzt in Düsseldorf, der Dr. Stux, der sagte, ich finde deine Bilder gut, kannst du die nicht mehr aufhängen? Und das habe ich gemacht und das war der Punkt. Ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet, dass die Bilder sich verkaufen lassen. Und auf einmal war die ganze Ausstellung verkauft. Und einer meiner ersten Käufer war Frau Süssmuth.
Rita Süssmuth.
Rita Süssmuth.
Die gerade verstorbene Bundestagspräsidentin bzw. Ministerin und so weiter und so fort.
Ja, die Rita Süssmuth und ihr Mann fanden meine Bilder toll, haben mehrere Bilder gekauft und aber dann auch andere Leute. Und ich hatte ja gar nicht damit gerechnet, dass die Bilder zu verkaufen sind. Ich hatte ja auch keine Galerie und nichts. Und dadurch kam mir die Idee. Ja, das ist ja toll. Vielleicht kann ich jetzt meinen Traum nachvollziehen. Den Traum, nämlich in die weite Welt zu gehen. Und bei meinem Professor in seinem Atelier hatte ich tatsächlich auch von den Aborigines Sachen gesehen, die mit Erde gemalt waren. Dann habe ich gedacht, das ist ein Land, was mich sehr interessiert. Die arbeiten ja heute noch mit Erde und dort gibt es auch alte Felsmalereien in Höhlen, aber auch an Außenwänden. Da möchte ich eigentlich gerne hin. Und jetzt, wo ich ja doch auf einmal Geld habe, sollte ich vielleicht so eine Reise machen. Aber ich war ja noch in der Schule tätig. Dann bin ich zu dem Direktor gegangen, habe gesagt, es ist nicht möglich, mich für ein halbes Jahr zu beurlauben. Gut, das war möglich. Und dann habe ich diese Reise gemacht für ein halbes Jahr. Alles auf eigene Faust. So viel Geld war das auch nicht. Damals 10.000 Mark. Damit bin ich ein halbes Jahr ausgekommen, inklusive Flug und allem. Auto habe ich natürlich nicht gemietet, sondern alles nur ganz einfach mit Zelt. Und zwar alles im Alleingang und hatte natürlich vorher schon recherchiert, welche Gegenden interessant sind und hatte Experten gesprochen zum Thema Australien. Und da gibt es hier den Düsseldorf, gab es den Bernhard Lüthi, der Experte war, der mir dann interessante Rockart-Spezialisten nannte. Und so habe ich mir das alles erarbeitet und bin dann in das Ungewisse los.
Wie kann man sich das denn jetzt vorstellen, diesen Prozess? Du bist, sag ich jetzt mal, als Einzelperson, also als Frau dann dahin, nach Australien. Und wahrscheinlich kanntest du da auch niemanden so richtig. Und dann? Also kannst du das mal erklären, wie? Und dann gab es ja noch diese Begegnung auch.
Ja, also ich bin dann, habe mir angeschaut, welche Gegenden sind besonders interessant, näher Alice Springs, und habe vorher auch über Geologie und ganzen Dinge recherchiert. Es ist ja bei mir nicht nur wichtig, die Farben der Erde, sondern besondere Orte. Und ich wollte ja auch nicht dahin gehen, wo noch viele andere Touristen sind, sondern auch Orte suchen, die eine magische Anziehungskraft haben.
Und dann das Ursprüngliche sozusagen.
Das Ursprüngliche suchen, aber ich wollte Orte suchen, die eine besondere Ausstrahlung haben. Also interessante Formen, könnte man sagen, aber noch mehr als das. Irgendwas, was an diesem Ort besonders anziehend ist. Das kann man schlecht in Worte ausdrücken. Und so habe ich an verschiedensten Orten gearbeitet und bin dann eben teilweise mit Bus und Zug und dann aber auch getrennt und habe eben auch viel mich umgehört, Gespräche geführt, und so bin ich auf den getroffen und den und habe es tatsächlich, eines der wichtigsten Erlebnisse dort war, einen zu treffen, der ein Geologe war und der mir von einer Schlucht erzählte, die ganz besonders ist. Und das, nur diese Erzählung war so spannend, dass ich sagte, da muss ich hin. Das war aber 5 Stunden östlich von Alice Springs. Und das zu organisieren, dahin zu kommen, ohne Auto. Und irgendwie habe ich das geschafft, mit einem Kamelfarmbesitzer, der mich da mitgenommen hat. Und der hat mich zu einer alten Goldmine gebracht. Dort gab es dann einen Ranger, der sich erbarmt hat und mich dann nochmal 80 Kilometer oder 80 Meilen weiter zu dieser Schlucht gebracht hat, von der dieser Geologe erzählte. Dieser Geologe schwörte dann, ich hol dich ab nach 14 Tagen. Also ich hatte meine Ausrüstung organisiert, was man braucht, natürlich die Leinwand, um eine Rolle gewickelt, das Bindemittel, die Pinsel, all das, aber natürlich auch Zelt, Rucksack mit den wichtigsten Sachen und Wasser, Kanister mit Wasser für 14 Tage.
Was zu essen?
Was zu essen natürlich, muss man da ganz genau überlegen. Ich hatte einen kleinen Kocher, Suppen und so weiter, trockene Sachen und Müsli und solche Geschichten, Äpfel, Sachen, die auch halten. Und dann bin ich halt an diesem Ort gewesen, 14 Tage, und der hat mich ein Glück auch abgeholt, dieser Geologe. Und diese Zeit war eines der wichtigsten Erlebnisse, weil ich da eigentlich richtig zum ersten Mal komplett alleine war. Sonst habe ich irgendwo gemalt und in der Ferne war irgendwo vielleicht ein paar Leute und da konnte ich übernachten oder der nächste Ort war nicht so weit von meinem Zelt entfernt. Aber hier war die nächste Siedlung, diese Goldmine, wo der Ranger wohnt, 80 Meilen. Und dann kein Auto, das heißt, da wäre ich aufgeschmissen gewesen.
Aber du musstest vertrauen, ja?
Also das lernt man dann. Vertrauen und vor allen Dingen Angst überwinden. Und ich habe dann als erstmal mein Zelt aufgebaut, abends, als es dunkel wurde, ein Feuer gemacht. Und um die Angst zu überwinden, habe ich gesungen und alles, was mir so einfällt und habe mir so richtig die Angst aus dem Körper rausgesungen und aber auch die Freude, jetzt habe ich es geschafft. Ich bin jetzt hier alleine und dieses Verbinden dann mit der Natur, mit dem Ort, sich so zu verbinden, das war eigentlich der wichtigsten Erlebnisse, so wie so eine Initiation, ich kann es machen. Und man hat wirklich dann das Gefühl, man ist nur so ein kleines Teilchen in diesem ganzen Universum, aber ein wichtiges Teilchen. Und dieses Vertrauen, was man hat, und wenn man die Angst so überwunden hat, auch wenn man irgendwelche Geräusche in der Nacht hört und man kann ja auch mal aus Versehen in eine Schlange treten, natürlich war ich vorsichtig und habe mich natürlich darüber informiert, wie sehen diese Viecher aus und. Aber man muss natürlich da auch so ein Gottvertrauen haben. Und ich habe mir gesagt, und wenn es mich trifft, wenn ich hier wirklich auf eine Giftschlange trete, dann ist es so. Aber ich wollte das erleben. Und ich bereue das auch nicht. Aber
es gab ja noch kein Handy, ne, zu dem Zeitpunkt.
Handy gab es nicht, das war 1987. Außerdem in so einem Canyon, da funktioniert das, würde es sowieso nicht funktionieren. Und also dann habe ich gemalt. Da gab es auch so Wasserlöcher in Australien. Das heißt, dann habe ich bevorzugt, das Wasser zu nehmen zum Malen und das andere zum Trinken. Waschen habe ich mir erübrigt. Da ist ja auch kein anderer. Es war, man fühlt sich dann wie so ein Höhlenmensch, ne? Also ich sag immer, was machst du denn so? Ja, ich male mit Erde so wie die Maler der Urzeiten, aber in einer neuen Version, aber mit dieser archaischen Materie. Und ich nehme dann nur die Farben, die Erde, die vor Ort ist, manchmal Gestein und manchmal einfach loses Geröll. Und in alten Fluss, in Flussbetten, da findet man natürlich Steine und interessante Dinge. Und die habe ich dann einfach zerkleinert. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, weil da sitzen ja jetzt alle am Radio und sehen ja kein Bild, man muss es sich so vorstellen, es sieht so aus, wie aus 10.000 Meter Höhe schaut man auf die Erde runter oder man guckt durch ein Mikroskop, man ist Forscher und schaut durch ein Mikrofon. Das sind neue Welten, die sich da bieten. Es ist so wie so eine Kruste oder man kann sagen, auch das ist wie so eine Erdhaut, die ich abziehe. Mhm. Also Mikrokosmos, Makrokosmos, ne? Und aber wenn ich jetzt so ein Bild betrachte, sind da auch so Formen oder ist Bewegung drin, ne? Und das hat natürlich auch was direkt mit der Natur und mit den Naturphänomenen, die dann passieren, zu tun.
Was hat das mit dir gemacht? Gab es Situationen, die etwas in dir ausgelöst haben?
Ja, also man wird sehr verinnerlicht dann. Man braucht auch jetzt nicht andere Menschen, sondern man ist mit dem Ort, verbindet sich sozusagen mit dem Ort. Man kommt wie in so eine andere Ebene. Mhm. Ja, man ist teilweise in so einer Euphorie und man ist richtig verbunden mit dem Bild. Das ist wie ein Gespräch mit dem Bild. Und dann weiß man sofort, aha, jetzt hier, ich mache ja auch keine Zeichnung vorher, sondern alles aus dem Moment heraus. Und dann ist natürlich wichtig, das Wetter oder was sonst passiert, dass man sehr feinfühlig wird und beobachtet. Und diese ganzen Gefühle, die man dann an diesem Ort hat, die versuche ich in das Bild reinzubringen. Und ob das jetzt stürmisch ist oder ob da schwarze, ungetüme Wolken aufmarschieren. Also all diese ganzen Erlebnisse versuche ich da reinzubringen.
Also auch Tiere können da mal langlaufen und
ja,
regen und so weiter?
Also die Tiere, die werden jetzt wahrscheinlich, also hoffe ich nicht, in das nasse Bild gehen, weil da ist ja auch Bindemittel drin, nicht, dass sie ja festkleben. So, aber ich habe ja, nein, das fände ich jetzt nicht so toll, aber zum Beispiel, wenn das Bild trocken ist, ich habe da auch schon mal am nächsten Morgen, ich lasse das Bild ja dann da liegen, dann sind Steine drauf, damit das nicht wegfliegt. Ja, da kam ich am nächsten Morgen zurück und da hatte ich eine kleine, ein kleines Präsent von einem Kojoten drauf, habe ich aber nicht eingearbeitet. Aber
was war das? Exkremente?
Oder? Ja, ja, ja. Und das kann ja manchmal sein, dass die damit sagen wollen, das gehört mir jetzt, ne? Oder das ist ja gar nicht gut, das Bild. Peng. So. Also da kann man das ja verschieden interpretieren. Aber was natürlich spannend ist, wenn ein Sandsturm kommt. Ich bin viel in Utah und da gibt es bestimmte Monate im August, wenn Monsun ist, so nennt man das da auch. Und dann kommen plötzlich Sandstürme. Und wenn das Bindemittel noch feucht ist und dann kommt da so ein Sandsturm, dann gibt es nochmal so einen Hauch wie so eine Schicht Pfeffer und Salz. Und das ist natürlich spannend. Diese Kollaboration mit der Natur und der Ort, der spricht ja auch zu mir. Und an manchen Orten, ob das jetzt nun in so einem Wüstensand ist, ob das jetzt nun in Chile, es hat sich ja so entwickelt, dass ich überall hingereist bin auf allen Kontinenten und jeder Ort, den ich ausgesucht habe, hat eine andere Ausstrahlung. Und dann manchmal habe ich das reingesprenkelt, die Erde, manchmal geschmissen. Jeder Ort ist anders und überall ist auch das Wetter anders. Und dementsprechend mal, ich weiß noch, in Indien habe ich die Bilder so richtig massiert, also alles mit der Hand eingerieben auf die Leinwand und nehme natürlich nur das Material, was es dort gibt. Und dann gibt es Orte, wie zum Beispiel der Bryce Canyon in Utah, der leuchtend rot und orange ist und pink, dann sind hauptsächlich diese Farben da. Und in Australien waren über 30 verschiedene Farbtöne in der Erde. Dann ist das sehr farbenreich, das Bild, und sehr verschiedene Formen auch. Also der Ort an sich ist für mich das Wichtige. Und den versuche ich mit dem authentischen Material auszudrücken.
Kommen wir nochmal, bevor wir nochmal zu den Kontinenten kommen und deinem großen Projekt. One World hieß das, glaube ich, oder? Mich interessiert es nochmal persönlich. Der Ranger, hat er dich gefunden und konnte der dich da einsammeln?
Nein, es war ja so, dass ein Kamelfarmbesitzer mich von Alice Springs mitgenommen hat.
Okay.
Und der hat mich dann an dieser Goldmine abgesetzt bei dem Ranger. Ich habe den Ranger gefragt, wäre es möglich, mich denn da diese 80 Meilen runterzufahren und abzusetzen? Ja.
Offensichtlich hat er dich wieder abgeholt.
Nein, der hat mich nicht abgeholt, sondern der Geologiestudent. Der Geologiestudent, der mir von diesem Ort erzählte und sagte, Ulrike, ich schreibe da meine Doktorarbeit. Das ist eine ganz besondere Formation, besonderes Alter. Und da musst du hin. So, und das hat mich so beeindruckt, dass ich gesagt habe, ja, da muss ich hin. Und der hat mich dann auch einen Segen nach 14 Tagen abgeholt. Aber der hatte ein Auto und der hat mir dann später erzählt, dass er auf einer geologischen Recherche, als er dort alleine war, sich so einen Ast aus Versehen in den Schenkel reingehämmert hat. Also kleiner Unfall, und dann kriegt er den auch nicht raus, diesen Ast.
Oh Gott.
Dann musste der die 5 Stunden nach Alice Springs mit diesem Stock im Bein fahren, hat das geschafft zum Hospital. Und ich will nur sagen, ich habe immer ein Vertrauen, aber es kann auch was passieren. Und jetzt im Nachhinein denke ich auch, es war schon etwas risikoreich. Heutzutage ist man natürlich verbunden mit Handy und so weiter. Das gab's alles damals nicht. Und ich denke nur an meine arme Mutter. Die wusste ja, wenn ich irgendwo gereist war, die wusste ja auch nicht, wo ich dann war. Und ich glaube, die hat sehr viel gebetet, um die Ruhe zu bewahren. Und die wusste auch nicht, wo, in welcher Gefahr ich mich jetzt vielleicht gerade befinde. Ich bin dann nachher zurück an die Schule und habe den Kindern, Die Kinder in der Schule, die waren natürlich ganz gespannt. Was hat die Arnold denn da alles erlebt in Australien? Und den habe ich dann
berührt. Okay, das ist jetzt Australien dann?
Das war Australien gewesen, dieses halbe Jahr, wo ich weg war.
Ja.
Ich bin natürlich dann nachher zurück noch an die Schule, ich glaube ein Jahr, und habe dann ganz gekündigt. Und den Kindern habe ich das auch so erzählt. Und ich glaube, die fanden das wunderbar, diese Geschichte zu hören. Und es war auch nicht einfach, dann den Schuldienst an den Nagel zu hängen. Und auch das Risiko, was passiert, schaffe ich das überhaupt? Kann man von der Kunst leben? Und ich habe gesagt, es ist eine wichtige Eigenschaft im Leben, die ich habe, ist, glaube ich, flexibel sein. Und mir ist es wichtig, meinen Traum zu erfüllen, das zu versuchen, das zu riskieren. Natürlich war meine Familie sehr besorgt. Und habe ich gedacht, ich schaffe das schon. Und dieses Vertrauen.
Das ist auch so ein Motto von dir. Du möchtest, dass die Menschen, vor allen Dingen Frauen, glaube ich, so ein Vertrauen haben in sich selbst und Dinge tun, einfach machen. Mhm. Richtig?
Mhm. Ja, ja.
Sagst auch, du willst da nicht dich abhängig machen von irgendwelchen Konventionen möglicherweise.
Mhm.
Würdest du dazu noch mal was sagen?
Ja, also ich finde es sehr schön, unabhängig zu sein. Und irgendwie habe ich das, glaube ich, als Kind gelernt, mit drei älteren Brüdern, sehr strengen Vater und strenge Erziehung, sehr religiös, habe ich gesagt, und so, ich will das jetzt irgendwie alles anders machen. Ich bin neugierig auf das Leben, auf die weite Welt. Und ich möchte Unabhängigkeit lernen. Und ich traue mir das zu, dass ich das schaffen kann und flexibel sein, wenn es Hindernisse gibt, diese Hindernisse dann auch zu überwinden. Wichtig ist natürlich, dieses Vertrauen zu haben. Und bin ich froh, wenn ich das jetzt alles so überlege, wie das alles gelaufen ist, muss ich sagen, ich habe sehr viel Glück im Leben gehabt und bin auch dankbar für alle diese Momente, was ich alles erlebt habe und erfahren habe. Das ist wirklich ein großer innerer Reichtum.
Erzähl mal von deinen tollen Begegnungen. Gehen wir mal nach Australien. Stichwort Aborigines.
Ja, also ich hatte bei meinem Professor im Haus eine Sammlung von Aborigines gesehen. Der war mal dorthin gereist und hatte einige Rindenmalereien und Dinge. Hab ich gedacht, boah, das möchte ich auch sehen. Und ich habe dann als ich dort war, habe ich recherchiert, wie ich denn mit denen in Kontakt komme und habe einmal eine Flugreise in ein Reservat gemacht und habe aber vorher das alles erkundet, die Erlaubnis zu kriegen. Und die fanden das interessant, dass ich da mit Erde male und haben gedacht, das könnte ein interessanter Austausch werden. Und das habe ich einmal im Norden gemacht und dann einmal in Zentralaustralien bei den Aborigines gewesen. Und die haben ja einen sogenannten Art Advisor, einer, der dann übersetzt, weil die viele von denen kein Englisch können. Und ich hatte von einem Künstler gehört, der von einem bestimmten roten Pigment erzählte. Und das Ganze war in der Nähe von Yuendumu, Karku, ein ganz besonderes Rot, wo schon seit tausenden Jahren die Aborigines hinwanderten, um dieses Rot zu holen, was vielleicht wie ein heiliges Rot für die war, was die für ihre Körperrituale und Rituale, die streuen dann Sandbilder auf dem Boden und dann mit dem Wind verweht das wieder. Habe ich gedacht, wie komme ich da dran? Und diese Art Advisorin, die hat also mit diesem Aborigine-Boss gesprochen und gesagt, was ich für ein Anliegen habe. Und wir sind also zu diesem Berg hochgestiegen und dort war der Eingang zu einer Höhle. Und jetzt war ja doch die entscheidende Frage, bin ich überhaupt würdig, das haben zu können, dieses Rot? Und dann hat er das der Frau gesagt, hat gesagt, ja, also so und so. Er würde mir jetzt in die Augen schauen, um festzustellen, ob ich denn das überhaupt besitzen dürfe und damit malen dürfe. Ja, und da habe ich aber Glück gehabt. Er hat ja gesagt und dann bin ich mit denen in diese Höhle gekrochen. Der Eingang war so eng und klein, da passte ich hier so gerade rein. Und der wurde dann innen größer, der Höhlenraum. Und ich hatte natürlich Schaufel und alles dabei. Der aber auch, weil der brauchte ja auch Rot für die Rituale, die er dann machen wollte mit seinen Leuten. Und als ich rauskam mit dem und wir uns so betrachteten, dann waren wir beide wirklich rot, weil dieses Farbpuder, kann man sagen, das war so fein. Es war so rot, so ein bläuliches Rot. Es war unglaublich. Ja, und dann habe ich gefragt, wie kann ich mich denn bedanken? Wie kann ich mich revanchieren? Man kann ja nicht einfach herkommen als Europäer und ich nehme mir mal jetzt was, sondern es muss ja dieser Austausch sein und dass ich mich dafür bedanken kann und was geben kann. Ja, und der wollte aber weder eine Uhr noch eine Jacke noch irgendwas noch Geld, sondern einfach nur, dass ich ihm die Beutel runtertrage, den Berg runtertrage, die er abgegraben hatte und meine Beutel. Also ich war der Packesel. Ich bin dann den Berg runter, bepackt mit meinem Rucksack und den Beutel und er. Und für ihn war das das Schönste. Und ich habe mich so gefreut, dass das überhaupt möglich war und habe mich sehr gewundert über seinen Wunsch. Ja, und habe dann dort gemalt und auch sehr viele malende Frauen dort getroffen, malende Aborigine-Frauen. Und das war also so spannend, diese Begegnung. Es ist ja nicht nur ein Verbinden mit der Erde, diese Verbundenheit mit der Erde, wenn ich in an einen Ort komme, sondern wenn Menschen da sind, auch sich mit den Menschen auseinanderzusetzen.
Das ist das Bild. Also ich sehe das jetzt gerade im Hintergrund, diese runde Scheibe.
Ja.
Kannst du das mal beschreiben?
Ja.
Vielleicht?
Dieses Bild, was hier vorne bei mir im Atelier hängt, das ist ein rundes Bild, was ich in Chile, in der Atacama-Wüste, oh, was liebe ich diese Atacama-Wüste, gemalt habe. Und zwar gibt es ja in Chile viele Erdbeben und den dollsten Sternenhimmel, also ganz fantastisch. Ich war 7-mal dort in Chile und eigentlich bin ich wie Nomade, reise sehr gerne und gebe mich gerne in das Neue, in das Abenteuer hinein. Und dort passierte ein riesiges Erdbeben. Und das Erdbeben war ziemlich stark. Ich habe ja noch nie ein Erdbeben erlebt. In Deutschland ist das ja auch nicht so läufig. Also wenn man in Kalifornien lebt oder in Südamerika, da ist das häufig. 5.5. Und das war so phänomenal, dass ich sagte, wie kann ich das in Kunst umformulieren? Wie kann ich das ausdrücken in Kunst? Wenn man irgendwas Besonderes erlebt, möchte man das ausdrücken, ob mit Musik, mit Singen, mit Kunst, mit Zeichnen, wie auch immer. Ja, und dann habe ich entschieden, runde Bilder zu machen. Dies hier ist so 2 Meter Durchmesser und habe die Erde, die ich da gefunden habe, das war so eine Kupferhöhle, Cueva de la Chulacao in der Nähe von San Pedro de Atacama. Und da gab es auch so kupferhaltiges Gestein, was grün war. Da gab es sogar Salz und all das habe ich dann auf diese Bilder getan. Die Bilder, die liegen dann übrigens auf dem Boden, die Leinwand. Und ja, dann lege ich los. Und diese Vision des Erdbebens, ich habe mir vorgestellt, so was, wie es im Inneren der Erde, wie das pulsiert und diese ganzen Gefühle, die transportiere ich dann in das Bild rein.
Du bist sozusagen so eine Übersetzerin der Natur, oder?
Mhm. Ja. Ja, ich habe mal übrigens einen Schaman aus Japan getroffen, da in der Wüste, und dann sagte der, er hätte ja noch nie jemand gesehen, der so die Sprache des Ortes versteht. Fand ich auch interessant, diese Formulierung. Und ein Ort hat eine bestimmte Aura, ein bestimmtes Gefühl, eine bestimmte Energie. Ich würde nicht an jedem Ort arbeiten. Und wenn mir einer sagt, du da vorne, geh mal dahin, das ist besonders, dann weiß ich noch lange nicht, ob ich das so gut finde. Es muss von mir persönlich sein. Ich will auch nicht, dass mir jemand Erde mitbringt. Das muss an Ort und Stelle passieren und dann nehme ich das, was da ist. Das ist das Konzept, was sich so entwickelt hat.
Von dir heraus.
Ne? Aus dir heraus. Und was ich gerade erzählt habe, die Atacama, die hat den besten Sternenhimmel. Und die Sterne und das Weltall und der Kosmos, das ist eben auch was ganz Wichtiges. Und ich habe eine Begegnung gehabt, das war allerdings in Arizona. Ich war auf einer Konferenz eingeladen worden, wo der Astronaut war, der letzte, der auf dem Mond war, und habe im Zusammenhang mit dieser Konferenz einen Meteoritenforscher kennengelernt. Ich wusste aber nicht, dass der Meteoriten forscht. Wir gingen in einen der größten Meteoritenkrater in der Nähe von Flagstaff, Arizona, und dort kam ich mit diesem Wissenschaftler ins Gespräch, und der dachte, ich wäre natürlich auch Wissenschaftler. Ich sag, nein, ich bin Malerin. Ich male nur mit Erde und Gestein überall auf der Erde, wo es mich hinzieht. Da hat er gesagt, eigentlich mache ich das Gleiche. Ich bin Meteoritenforscher und ich habe einen Detektor und finde Meteoriten weltweit. Und ich muss dann eine Scheibe absäbeln für die NASA. Und die Späne, die abfällt, die habe ich immer gesammelt, die habe ich nicht weggeschmissen. Das ist ja wertvolle Materie. Die untersuchen diese Scheiben und können dann sagen, woher die kommen. Meistens von Asteroiden und Materie, die älter ist als die Erde, vom Beginn unseres Solarsystems, das Eisen, Nickel, Metalle. Ja, und möchtest du was davon haben? Ich sage, das kann doch gar nicht wahr sein. Was? Und so habe ich seit diesem Moment, seit 2003, dieses Material, und jedes Jahr bekomme ich Neues, und habe dann eine Serie von Meteoritenbildern gemalt, mich also mit dem Kosmos auseinandergesetzt, mit den Nachthimmeln, und dann aber auch Bilder gemalt, wo beides drin ist, die Erde und die Meteoriten. Für mich der Ausdruck Cielo e Tierra, Himmel und Erde. Und das ist wirklich ganz besonderes Material. Unheimliche Hochachtung.
Das ist sehr teuer auch.
Ja, also ich bezahle dem. Am Anfang hat er mir das geschenkt. Und da habe ich gedacht, nein, der muss ja auch irgendwie was davon bekommen. Und natürlich bekommt er das bezahlt. Mhm. Ja, also das sind die Meteoriten, die mich auch sehr bewegt. Der ganze Kosmos. Wir sind ein kleines Teil in diesem großen Kosmos. Und wenn man jetzt die Bilder so betrachtet, die Struktur, der Mikrokosmos, der Makrokosmos, und dann sieht man ab und zu manchmal sowas Silbernes aufleuchten, das sind die Meteoritensplitter.
Macht dich das demütig, wenn du so mit der Natur kommunizierst und Natur machst?
Ja, natürlich. Wir sind ja ein kleines Teilchen, und alleine schon das Alter der Meteoriten, das ist ja unvorstellbar. Ich habe übrigens in Mexiko gemalt, und dort ist ja einer der größten Meteoriten runtergegangen. Der war 10 Kilometer groß, dieser Meteorit in Chicxulub in Yucatan. Und da sind vor 65 Millionen Jahren die Dinosaurier ausgestorben. Und ich habe dort in der Nähe auch gearbeitet. Und da wird man auch so ganz klein, wenn man Zeit begreift. Und hier geht's ja auch in meinem Bilder um Zeit, ne? Ich nehme ja den Moment jetzt. Ich nehme das jetzt. Und wie ist das Wetter jetzt? Und ist Nachthimmel? Und all diese Geschichten spielen mit im Jetzt, in diesem Moment. Und wenn ich da vorne hingucke, dieses Bild, was da hängt, das ist von zwei Seiten bemalt. Diese Seite ist am Tag gemalt und die andere Seite im Vollmond. Und das Bild habe ich in Bisbee, Arizona, nähe der mexikanischen Grenze gemalt. Das Bild hat irgendwann, ein paar Monate später, in Taos, New Mexico, der Dennis Hopper gekauft.
Der ist Schauspieler
und war aber auch Maler. Und war ein sehr guter Fotograf, und den habe ich über einen Künstlerkollegen getroffen, und da hat er gesagt, Ulrike, du bist Künstlerin, interessant, kannst du mich nicht besuchen, ich brauche eine Kunstkritik, ich male auch. Ja, und dann habe ich das gemacht, und dann hat er gesagt, wie arbeitest du? Und ich hatte in meinem Pickup-Truck gerade ein Bild fertig gemalt, nämlich dieses Vollmondbild. Und habe ich gesagt, ja, das kann ich ja mal zeigen. Und dann hat er das gesehen und war so begeistert, dass er das gekauft hat. Und er fand auch das Konzept toll, ein Bild von zwei Seiten. Und dann hat er das gekauft und Singh, der hatte eine riesige Sammlung, sehr viel Kunst hängen in Venice, in Kalifornien. Und dann hat er mich auch mal eingeladen und hat mir seine Sammlung gezeigt und das Bild hing an sehr guter Stelle. Und er ist ja vor ungefähr 10 Jahren gestorben, ist schon ein bisschen länger her. Und dann gingen alle in Auktion zu Christie's New York. Und dann wurde ich befragt zur Geschichte des Bildes. Und da habe ich gedacht, Moment mal, das steht jetzt zur auktionsfrei. Wie seine ganze Sammlung wurde also dort angeboten in der Auktion. Da habe ich gesagt, that's the moment. Ich muss das Bild zurückkriegen. Ich muss das zurückersteigern. Weil das Bild hatte ich ja nur 3 Wochen, nachdem ich es gemalt hatte. Und ich wollte das Bild zurückhaben und ich habe es auch geschafft. So, also deshalb hängt das.
Viel Geld zurück.
So, jetzt hängt es wieder hier bei mir. Und überhaupt das Thema Bilder von zwei Seiten zu bemalen ist interessant. Und das größte Projekt, was ich gemalt habe, das war das One World Painting.
Genau, erzähl doch mal, du warst ja auf allen Kontinenten und dann hast du das Projekt One World gemacht. Was genau sollte das? Mhm. Was sollte das auch transportieren? Ist das, würdest du auch sagen, es ist ein Appell auch für die Menschen und die Natur einfach mehr zu schätzen? Kannst du dazu noch mal was sagen?
Ja, also es entstand so, ich hätte einen Filmemacher einmal im Flugzeug kennengelernt, 1994. Und wir hatten uns immer ab und zu mal geschrieben. Damals gab es ja noch kein E-Mail. Und wir haben so unser Leben verfolgt. Und dann hat er mich eingeladen, einen Film auf dem Filmfestival in Berlin anzusehen, Wasteland. Und dann sagt er, Ulrike, dein Leben ist so interessant. Ich glaube, ich möchte sehr gerne einen Film über dich machen. Und es wurde der Film gemacht, aber wir trafen uns hier im Atelier und hier im Atelier habe ich eine Sammlung von allen Erden aller Kontinente. Und da kann man sagen, hier liegt die ganze Erde, hier. Die gesamte Erde liegt hier, von der ganzen Welt. Und er hat gesagt, wenn wir jetzt einen Film machen, dann muss es auch irgendwie ein besonderes Bild sein. Ja, ich habe eine Idee. Sonst arbeite ich an einem Bild, an einem Ort, nur mit den Erden von dort. Und wenn man hier die Installation bei mir sind, über 500 Erdsäckchen, die habe ich übrigens in der UN-Konferenz in Rio de Janeiro gezeigt. So, dann hat er gesagt, ja, gute Idee, alle Erden in ein Bild, also One World. Ja, aber wie? Und dann habe ich gesagt, ja, großes Bild, ich habe eine Serie von 7 Meter Bildern gemacht. Wie wäre es, 7 Meter, ein Rechteck, aber noch zusätzlich einen Kreis, so wie diese Kreise, die da in der Atacama entstanden sind. Das ergibt ja, und so entstand das im Gespräch, ein Ausrufungszeichen. Ich würde jetzt nicht sagen mal, sondern es ist eher wie ein Aufruf oder ein Denken, Nachdenken oder eine Inspiration, über die Erde nachzudenken. Aber wenn ich jetzt die ganzen Erden nehme von allen Kontinenten, habe ich schon hier und da und da und da, dann haben wir die mitgenommen nach Amerika und dort wurde ja dann der Film gedreht und der Film, der heißt übrigens Dialogue Earth von Hank Levine, der gibt also diesen Entstehungsprozess ganz gut wieder, wie die Idee entsteht und da ich ja die Erden von allen Kontinenten jetzt da drin habe, auch vom Nordjemen und von Algerien, von Togo, von Island, von überall, etwas Erde als Symbol für Frieden und Harmonie untereinander. Also auf dem Bild ist es ein sehr harmonisches Miteinander. Die verschiedenen Farben, da liegt hier Brasilien, daneben ist Armenien, das Grün von Armenien und das Pink von Brasilien. Da ist eine Harmonie auf dem Bild, so wie das eigentlich Schön wäre, wenn das real werden würde, und das passt ja jetzt auch genau in die heutige Zeit. Dieses Bild entstand damals 2016, 2017 in der Zeitspanne, und dazu war eben dieser Film, entstand dieser Film, und den haben wir da teilweise in Amerika gedreht. Und so ist dieses One World Painting riesengroß. Das braucht eigentlich eine große Halle. Ideal wäre mindestens 14 Meter. Das ist von beiden Seiten bemalt, wie das andere Bild, was bei Vollmond entstanden ist, aber eben diese Größe, wie eine Fahne, man könnte sagen, wie so eine Gebetsfahne oder eben dieses Ausrufungszeichen, und darunter schwebt dieser Kreis. Und das ist eben dieses Symbol für eine One World, das Umgehen miteinander friedlich, aber auch eben das Nachdenken und Nachfühlen über unsere Erde, die schützenswert ist. Wir müssen vorsichtig damit umgehen, wo wir drauf rumtreten auf unserer Erde und auch teilweise wirklich nicht gut mit der Erde sind. Und das aufzuzeigen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und jeder hat ja irgendwas mit der Erde zu tun. Jeder Mensch. Als Kind spielt man gerne im Schlamm. Und wir kommen von der Erde und wir gehen von der Erde. Jeder hat was damit zu tun und fühlt sich vielleicht angezogen von diesem Element, aber auch von dieser Farbigkeit. Manchmal sind die Farben ganz stark und manchmal ganz diffus und zart.
Ulrike, wen möchtest du mit deiner Kunst noch erreichen, beziehungsweise wie möchtest du deine Ausstellung in Zukunft noch gestalten?
Ja, also ich habe einmal eine Begegnung gehabt in Chile, da war eine Einladung von der deutschen Botschaft und da habe ich Bilder gezeigt und ich habe irgendwie eine Freundin, die war in einer Blindenschule Lehrerin, und da kam mir die Idee, diese Menschen, die können nichts sehen, aber die haben ja andere Sinne und die können vielleicht das begreifen, im wahrsten Sinne des Wortes begreifen. Und so entstand die Idee und wir haben es dann gemacht. Und das hat mich sehr, sehr, sehr innerlich berührt, das zu erleben, wie die Kinder die Bilder angefasst haben, da drüber gestrichen haben, gerochen haben, wo also Schwefel in der Erde ist, das nach wie vor riechen die Bilder oder Salz, aber die Materie auf dem Bild, die ist ja nicht so flach, sondern das sind ja wie kleine Gebirge und das kann man ja erfühlen. Also dieses Erlebnis ist ganz besonders gewesen, ist auch eine Szene in dem Film Dialogue Earth. Aber jetzt haben wir bei einer letzten Ausstellung zusammen mit dem Viktor van Keuren übrigens, mein Partner, mit dem ich seit einigen Jahren auch zusammen an die gleichen Orte fahre. Er fotografiert dort, macht seine Sachen dokumentiert, aber auch über mich. Und es gibt fantastische Aufnahmen, Drohnenaufnahmen in diesem Film Dialogue Earth, wo man nochmal diese Aufsicht von oben auf das Land hat, was natürlich ganz tolles Dialog ist. Ja, und da haben wir in der Ausstellung auch jetzt hier in Hilden Blinde eingeladen. Da hat ein Projekt die Ulrike Brinkmann gemacht. Die hat mir da sehr geholfen, die von meiner Idee wusste, sich mit blinden Menschen auseinanderzusehen, die ja nicht sehen können, aber die so viele andere Fähigkeiten haben und Sensibilität viel stärker als wir Sehenden. Und ich möchte an diesem Projekt auch in Zukunft weiterarbeiten, inwieweit man das nochmal größer machen kann im Zusammenhang vielleicht mit einem Museum. Diese Menschen kamen in die Ausstellung, die haben also einige Bilder haben wir erlaubt anzufassen, und auch meine Erdsäckchen, die auf dem Boden standen aus Chile, diese verschiedene Materialität anzufassen, zu riechen. Und ich weiß, wie sehr das diesen Menschen gefallen hat. Und ich habe auch gedacht, eigentlich wäre das interessant für Menschen, die sehen könnten, mit verbundenen Augen dann sich das nachzuempfinden, wie das ist, ein Bild zu erfühlen, zu riechen und dann später vielleicht anzusehen, das wäre auch eine sicher sehr interessante Erfahrung. So an diesem Konzept arbeiten wir. Das wäre vielleicht schön, auch größer zu arbeiten. Da ist es natürlich bei meinen Bildern ideal, weil die Oberfläche natürlich so eine starke Struktur hat.
Ja, die kann man gut erfühlen, diese Bilder. Richtig?
Und riechen. Ich hatte dort einen riesigen Kreis, 2,45 Meter, gemalt hatte, der aus Island stammt. Und das Bild, wenn man ganz nah dran geht, riecht ziemlich stark.
Nach Schwefel?
Ja, natürlich nach Schwefel. Und das sind eben auch noch andere Elemente. Man kann Bilder auch nicht nur sehen, sondern so erfahren. Und das ist noch eine ganz wichtige Sache, ne? Bilder nicht nur sehen, sondern erfühlen, riechen und schmecken. Gab es auch mal eines der Kinder in Chile. Also ich sagte, ja, in der Atacama gibt es natürlich auch Salz. Sah ich plötzlich, wie dieses Mädchen da ganz nah an das Bild dran ging und die Zunge ausstreckte. Ja, also erfühlen ist einfach, man möchte ja anfassen. Skulpturen, das ist bekannt, das möchte man gerne anfassen. Bei Bildern geht das nur mit Erlaubnis des Künstlers und man muss natürlich gucken, kann man da was beschädigen. Und da gibt es einige Bilder, da kann man das gut machen.
Du hast ja so ein paar Proben.
Ja, das ist ja ein paar Proben. Und das finde ich wunderbar, wenn man da nochmal ansetzen könnte für ein größeres Projekt.
Liebe Ulrike, ich danke dir sehr für dieses wunderbare, interessante Gespräch. Ich freue mich, dass ich in dein Atelier kommen durfte, das gleichzeitig hier dein Zuhause ist. Und ja, ich hoffe, dass wir nochmal zusammen etwas machen können. Gespräch für Kultur im Ohr, der Podcast, der die Menschen inspirieren soll.
Ja, und Inspiration ist genau das, was immer mein Anliegen war. Als ich in der Schule war, wollte ich die Kinder inspirieren, vor Musik nicht nur Rockmusik zu hören, sondern auch klassische Musik. Und so ist es mit der Kunst auch, dass ich andere Menschen inspirieren will, weil jeder hat in sich Talente und man muss herausfinden, was das ist und das dann auch versuchen zu leben und dem nachzugehen. Das finde ich wunderbar, wenn ich Menschen inspirieren kann und wenn man Geschichten hört oder Bilder sieht, dass das in irgendeiner Form inspirierend ist und einen berührt, wenn einer vor dem Bild steht, dass man Freude hat oder dass es einen berührt, dass man sagt, ah, das tut gut.
Das war der Podcast Kultur im Ohr mit Viola Gräfenstein und meinem Gast Ulrike Arnold. Wenn ihr noch mehr über Ulrike Arnold erfahren möchtet, dann geht auf ihre Website ulrikearnold.com oder lest meine Shownotes. Dort gibt es noch weitere Informationen über Ulrike Arnold. Habt einen schönen Tag. Und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid.